Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir richten uns heute ein an Orten, an denen wir nicht zu Hause sind. Das können fremde Länder sein, andere Sprachen oder auch im Büro. Es wird um Ausweispapiere gehen, die Menschen ein Zuhause geben oder eben nicht. Um Begriffe aus dem migrantischen Leben, die das Deutsche eigentlich gut gebrauchen könnte. Und wir schauen im Büro vorbei, das bis zur Pandemie für viele Menschen so eine Art Ersatzheim war. Wie zu Hause sich einrichten an anderen Orten, heißt dieser Podcast. Ein Thema, wie immer erzählt, in vier Facetten.
Ein Zuhause ist eine Heimstätte, in der man sich wohlfühlt.
Die Fiktionsbescheinigung ist für alle relevant, die für einen Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel benötigen.
Wir bringen die Komponenten des Zuhause-Seins zusammen mit den Komponenten des Büros.
Seheri Ellis fällt auf, dass sie gerade auf der romantischen Ebene ihre Muttersprache bevorzugt, weil sie kein passendes deutsches Äquivalent findet.
Staubskulpturen. So fein, so zart, so federleicht, dass man den Atem anhält. Aus Angst, sie fliegen einfach weg.
Sie wollte nach Hause, aber da war sie ja schon.
Wo wir zu Hause sind, ist Staub. Den pusten wir jetzt mal weg für das erste Thema, bei dem es förmlich wird. Wo wir uns zu Hause fühlen dürfen, darüber entscheiden nämlich Ausweispapiere. Und über ein solches Papier reden wir jetzt. Ein Dokument mit Bundesadler, viel grün und rosa. Ich habe es vorher noch nie gesehen und das geht wahrscheinlich den meisten Menschen so, die schon immer einen deutschen Pass gehabt haben. Es ist die Fiktionsbescheinigung. Was sich hinter diesem merkwürdigen Begriff verbirgt, darüber möchte ich jetzt mit Manuela Boyer-Gieff sprechen. Sie ist Professorin für Kultur und Lebensstile der Einwanderungsgesellschaft an der Humboldt-Universität Berlin. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Frau Boyer-Gieff, wir wollen über die Fiktionsbescheinigung sprechen. Wer bekommt die und wozu?
Ja, sehr gerne. Aber um das zu erklären, muss ich allerdings auf juristischen Jargon ein wenig zurückgreifen und das müssen Sie gleich entschuldigen. Also wer bekommt die? Die Fiktionsbescheinigung ist für alle relevant, die für einen Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel benötigen. Und ausgenommen sind aber jene, die europarechtliche Freizügigkeit genießen. Und wozu bekommen Sie die? Es handelt sich dabei um eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis, also während der Erteilung oder der Verlängerung derselben von der zuständigen Ausländerbehörde. Interessant ist vielleicht noch, dass dieser Fiktionsbescheid im Zuge des Inkrafttretens des Ausländergesetzes 1990, also ab dem 1. Januar 1991, eingeführt wurde. Und es ist eben so, dass bei einem befristeten Aufenthaltstitel vor Ablauf muss jeder einen Antrag auf Verlängerung stellen. Und wenn die Ausländerbehörde nicht in der Lage ist, das rechtzeitig zu entscheiden, dann gilt der abgelaufene Aufenthaltstitel bis zu einer Entscheidung der Ausländerbehörde weiter. Das heißt, die Fortwirkung wird fingiert. Und darüber erhält der oder die Betroffene eine Bescheinigung, nämlich die sogenannte Fiktionsbescheinigung. Und der Aufenthaltstitel gilt mit sämtlichen Nebenbestimmungen weiter. Das heißt, eigentlich beinhaltet es auch die Arbeitserlaubnis und andere Fragen sozialrechtlicher Natur. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert, aber die Sache ist eben auch kompliziert.
Ja, also es ist auf jeden Fall kompliziert. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das eine Art Zwischendokument ist, bis die tatsächlichen Papiere ausgestellt werden können.
Das ist genau richtig.
Okay. Und ohne jetzt noch tiefer in die rechtlichen Feinheiten einzusteigen, da gibt es ja dann auch verschiedene Abstufungen bei der Fiktionsbescheinigung, zum Beispiel was die Wiedereinreise in Deutschland betrifft. Steigen Sie da noch durch im Detail?
Naja, als Nicht-Juristin muss ich da sagen, ganz nicht und im Detail schon gar nicht. Aber es gibt natürlich genau dieses Problem, konkret für Leute, dass sie zum Beispiel einfach nicht nach Hause zurückkehren können, weil sie nur über eine solche Fiktionsbescheinigung verfügen. Und das bedeutet, dass ihr Aufenthalt im Grunde fiktiv ist. Das hört sich jetzt total absurd an, aber es bedeutet wirklich, dass noch nicht geklärt ist, ob sie hier bleiben können. Und manchmal führt es dann eben dazu, dass sie, wenn sie aus Deutschland ausgereist sind, zunächst mal nicht zurückkommen können, bis es zu einer Entscheidung kommt.
Also der Begriff Fiktionsbescheinigung, wenn man den so hört, der lässt ja ziemlich viele Assoziationen zu. Das Forum der Berlinale hat den jetzt auch aufgegriffen. Da gibt es diese Reihe Fiktionsbescheinigung mit Filmen von Deutschen of Color, also nicht weißen Deutschen. Was haben Sie denn für Assoziationen gehabt bei dem Begriff Fiktionsbescheinigung?
Naja, bei Fiktion denkt man natürlich erstmal an eine Spekulation auf die Zukunft. Und dabei geht es natürlich um sehr konkrete Personen, deren realer Aufenthalt damit in Frage gestellt wird. Und man könnte mit den Begriffen fiktional und fiktiv spielen, um eine Antwort auf Ihre Frage zu geben. Und dann wären nicht die Menschen fiktiv, die mit so einer Fiktionsbescheinigung ausgestattet werden, sondern die, die eine solche Bescheinigung erhalten, leben eben fiktiv, aber nicht real hier. Und das Dokument wirkt dann völlig surreal, also die Fiktionsbescheinigung, jedenfalls auf uns alle, die damit nicht leben müssen, ist aber für den Alltag der Menschen sehr, sehr real, weil sie damit stets rechtfertigen müssen, dass sie eigentlich nur fiktiv hier sind. Und die Ausländerbehörden sind die, die im Grunde diese fiktionale Situation herstellen, indem sie eine Fiktionsbescheinigung ausstellen.
Der sieht ja auch etwas surreal aus, dieser Ausweis, oder?
Ja, absolut. Und das ist auch das Problem im Alltag für die Menschen, weil das führt oft zu, eben wie vorhin schon angesprochen, Probleme bei der Ein- und Ausreise, zum Beispiel auch bei der Einschreibung an Universitäten, bei Arbeitgebern oder im Jobcenter. Erkennen die Leute diese Fiktionsbescheinigung gar nicht oder erkennen sie nicht an? Und damit können die Leute zum Teil Sozialleistungen nicht mehr bekommen, kein Konto eröffnen bei der Bank, haben Probleme bei Polizeikontrollen und so weiter, eben weil dieser Fiktionsbescheid ohne Lichtbild ausgestellt wird. Und das wirkt natürlich immer so ein bisschen suspekt.
Kommen wir einfach nochmal zu dem Begriff zurück. Wissen Sie was darüber, wo dieser Begriff herkommt?
Ich habe versucht, dem nachzugehen. Ich habe aber keine Hinweise darauf gefunden und auch sonst, jedenfalls als Nichtjuristin muss ich das sagen, konnte ich keine Hinweise darauf finden, dass das sonst genutzt wird. Tatsächlich, glaube ich, ist es wirklich der Versuch, in dem Begriff zu sagen, die Leute sind zunächst mal fiktiv hier und damit wird von den Ausländerbehörden eine fiktionale Situation hergestellt, nämlich, dass es möglich wäre, dass diese Leute hier bleiben könnten. Und das soll einfach in diesem Begriff ausgedrückt werden.
Gibt es denn eigentlich Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland eine Fiktionsbescheinigung als Ausweisdokument haben?
Es ist sehr, sehr schwer, Zahlen zu finden, wie viele Leute mit so einer Fiktionsbescheinigung ausgestattet werden. Es gab eine Anfrage der SPD 2018 und aus der geht hervor, dass zwischen 2015 und 2018 1,6 Millionen Fiktionsbescheinigungen insgesamt ausgestellt wurden. Das heißt, es handelt sich um eine wirklich große Zahl von Menschen, die damit hier leben. Und darüber hinaus müssen wir uns vorstellen, für die letzten 2 Jahre, dass unter Corona-Bedingungen die Behörden natürlich personell noch viel stärker überlastet sind und wir im Moment mit einer Situation zu tun haben, wo die Leute bis zu 5 Monaten auf einen Bescheid warten müssen und bis zu 6 Wochen auf eine Fiktionsbescheinigung und deswegen oft noch eine Fiktion der Fiktionsbescheinigung, also quasi noch einen weiteren Zwischenstatus erhalten.
Was sagt denn so ein Begriff wie Fiktionsbescheinigung über die Migrationspolitik?
Aus meiner Sicht könnte man mit diesem Wort der Fiktionsbescheinigung spielen und sagen, naja, wenn wir das aus einer Fiktion mal rausnehmen und sagen würden, das wäre eine Realbescheinigung und würden sagen, wir widmen uns jetzt mal der Situation und der Realität einer Welt, die globalisiert und hochmobil ist im 21. Jahrhundert, dann könnten wir ja vielleicht damit mal beginnen, eine nachhaltige und sozial gerechte Migrationspolitik zu entwickeln. Und das tun wir im Moment am allerwenigsten. Und ich glaube, das ist in diesem Begriff der Fiktionsbescheinigung ganz gut aufgehoben. Jetzt ist er 30 Jahre alt und 10 Jahre nachdem diese Fiktionsbescheinigung erlassen wurde, wurde ja dann auch mal anerkannt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Und ich glaube, man könnte jetzt einmal an dieser Fiktionsbescheinigung loslassen und sagen, wir stellen den Leuten tatsächlich rechtsstaatliche Bedingungen her und geben ihnen zumindest erstmal die Sicherheit, dass sie hier bleiben können, bis es zu einem Bescheid kommt. Also das wäre so der erste Schritt. Und dann wäre, glaube ich, mal eröffnet eine Perspektive darauf, dass wir Migration nicht weiter als eine Ausnahme betrachten, die sie historisch auch nicht ist.
Sagt Manuela Bojagiev. Sie ist Professorin für Kultur und Lebensstile der Einwanderungsgesellschaft und sie hat uns den wirklich außergewöhnlichen Begriff Fiktionsbescheinigung erklärt. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Wenn Menschen ihre Heimat verlassen, dann nehmen sie ihre Sprache mit und die kann ja auch so etwas wie ein Zuhause sein, eine Heimat aus Worten. Wie man sich damit nun an dem fremden Ort der deutschen Sprache einrichtet, das wollte unsere Reporterin Yeshim Ali-Olu wissen. Manche Ausdrücke aus anderen Sprachen könnte das Deutsche gut gebrauchen. Das finden jedenfalls die zweisprachigen Menschen, mit denen sie gesprochen hat. Dadurch könnte die deutsche Sprache gefühlvoller werden, poetischer und tierischer.
Wenn man jemanden beleidigen will, dann beleidigt man halt auf der tierischen Ebene. Man geht halt gerne mal in den Zoo. Also Escholeshek wird gerne gesagt, das heißt der Sohn eines Esels. Man sagt halt gerne mal Köpek, den deutschen Hund. Oder man kann halt einfach du Tier sagen, Hayvan.
Bektaş, 31 Jahre, aus Duisburg, türkische Wurzeln.
So ein Wort wie Azizam, das verwendet man auch wirklich überall, das sagt man zu jedem, obwohl das halt wörtlich übersetzt heißt, mein Schatz, sagt man aber auch unter Männern, genauso wie zu seiner Freundin und zu seinem Freund.
Dariusz, 25 Jahre, aus Köln, iranischer Background.
Wenn man einen beleidigen möchte, zum Beispiel jetzt sprichst du beim Autofahren oder so, da sagt man zum Beispiel auf Thailändisch, Por Mung Mun Kwai, das heißt nach Motto, du fährst wie dein Vater und dein Vater fährt wie ein Ochse. Das war so eine ungefähre Übersetzung. Aizat bedeutet eigentlich übersetzt du Ratte, aber auch so du Tier. Ich sage jetzt nicht so ein, wenn ich mich streite, du Tier, ich sage dann einfach du Aizat. Auf Thailändisch sagt natürlich, gibt man mehr Pfeffer, hat mehr Dynamik in der Sprache und gibt man mehr Pep so, ne? Das macht man auch mehr Spaß sozusagen.
Shonny, 28 Jahre, aus Düsseldorf. Und das sind nur ein paar Beispiele für Ausdrücke und Redewendungen, die im Deutschen so nicht gesagt werden, weil das Deutsche davon nichts weiß oder die Übersetzung seltsam klingt, nicht richtig funktioniert. Ein Beispiel dafür, dass der Transfer aus einer eingewanderten Sprache in die Deutsche möglich ist, zeigt die Redensart »Ich küsse deine Augen«. Die stammt wortwörtlich aus dem Türkischen und hat es durch schnelle Verbreitung über Schulhof und Social Media in die deutsche Alltagssprache bei Jüngeren geschafft. Dabei bedeutet, was sich hier poetisch und malerisch anhört, einfach nur so viel wie »Danke«.
Ich finde, die türkische Sprache ist emotionaler, blumiger und mit mehr Metaphern.
Seher Yeliz ist 24, in Deutschland geboren und aufgewachsen, spricht neben Deutsch auch fließend Türkisch. Ihr fällt auf, dass sie gerade auf der romantischen Ebene ihre Muttersprache bevorzugt, weil sie kein passendes deutsches Äquivalent findet.
Zum Beispiel Şekerim, das würde dann übersetzt mein Zucker heißen. Und ich denke nicht, dass man das im Deutschen so benutzen würde. Zu Jungs sagt man das jetzt nicht, das sagt man jetzt wirklich nur zu Mädchen. Şekerim. Gülüm gibt's auch und das heißt dann übersetzt meine Rose und ich denke nicht, dass man das im Deutschen halt wirklich sagen würde. Meine Rose, wer sagt denn heutzutage zu seiner Freundin meine Rose oder mein Zucker? Im Deutschen wird das glaube ich auch nicht gehen, weil es sich halt sehr kindisch und sehr doof einfach anhört.
Dem 31-jährigen Bektaş geht es ähnlich. Auch er vermisst entsprechende Ausdrücke in der deutschen Sprache. Vor allem beim Fluchen.
Ich denke, wenn man so im Tierbereich bleibt, dann ist man noch so im witzigen, harmlosen Bereich, weil alles andere darüber hinaus ist schon im ernsten Bereich. Und da versteht man halt keinen Spaß mehr. Wenn man so jemanden mit einem Tiernamen beleidigt, sagt du Hayvan oder du Eschek, dann ist schon diese Lustigkeit mit inbegriffen. Ja, natürlich wird es ernst genommen. Es kann auch zu Streit ausarten, aber im Grunde genommen ist es halt noch im Ganzbereich.
Die wörtliche Übersetzung von Hayvan ist zwar Tier, aber als Bezeichnung für eine Person verwendet, wird der Begriff zur Beleidigung und drückt aus, dass die Person dumm und unterbelichtet ist. So funktioniert es allerdings nur auf Türkisch, denn du Tier ist im Deutschen ja eher ein Kompliment für jemanden, der viel schafft oder kann. Auch Dariusz, 25 Jahre, ursprünglich aus dem Iran, findet manche direkten Übersetzungen eher irreführend statt treffend.
Bei uns gibt es einige Begriffe, die zum Beispiel im Deutschen missverstanden werden können. Zum Beispiel no keretam, ço keretam. Das würde wörtlich übersetzt bedeuten, so ich bin dein Diener, ich bin dein Untertan. Das sagt man zum Beispiel in Situationen, wenn man jemandem einen Gefallen tut, der gegenüber sich bedankt, dann erwidert man meistens auch mit diesen Begriffen. Quasi kein Problem.
Die Irritation kommt vom Gefälle. Wie bei ich küsse deine Augen für ein simples Dankeschön klingt ich bin dein Diener, dein Untertan für ein einfaches gern geschehen vielleicht zu groß. Im ersten Moment. Der 26-jährige Eser hätte noch einen Vorschlag zur sprachlichen Einbürgerung aus seiner Muttersprache Kurdisch. Etwas Überschwängliches.
Bei uns sagt man zum Beispiel zu Leuten, die man sehr gerne hat, Jano. Das würde man im Deutschen wahrscheinlich missverstehen, weil das mein Leben heißt. Man sagt auch Jano unter Männern, das ist halt vollkommen normal. So einfach, wenn man jemanden gerne hat, einen Freund, einen Kumpel. Unter Männern ist das nicht angebracht, sag ich mal, im Deutschen. Das ist vielleicht ein bisschen zu intensiv. Vielleicht wird es homosexuell klingen. Gianno, bring mir mal einen Kaffee oder so. Das wird sich dann im Deutschen anhören wie mein Leben, bring mir mal einen Kaffee. Total übertrieben, ne? Wenn man zum Jungen sagt, mein Leben.
Vielleicht könnte in diesem Fall einfach das kurdische Wort Karriere im Deutschen machen. Gianno hört sich für deutsche Ohren ja weniger dramatisch an als mein Leben. Zärtlich und freundlich aber schon. Das wäre der Vorteil des Fremdworts in der Muttersprache. Dass man nicht alles so genau versteht, die positive Bedeutung aber übernimmt. Denn die Irritation bei Redeweisen gibt es ja auch vom Deutschen in andere Sprachen. Oder versuchen Sie mal, Menschen aus anderen Sprachen für den spröden Reiz der Doppelhaushälfte zu gewinnen.
Orte, an denen man sich wie zu Hause fühlt, geht es in dieser Echtzeit. Und ein Ort, der einem normalerweise fast so vertraut ist wie zu Hause, ist das Büro. Seit 2 Jahren, seit der Corona-Pandemie, ist das Zuhause für viele aber zum Büro geworden. Stichwort Homeoffice. Und was das jetzt für das klassische Büro bedeutet, das hat Matthias Finger für uns recherchiert. Hallo Matthias.
Hallo.
Matthias, wie geht's denn dem Büro?
Na, Tote leben länger. Das Büro hat noch lange nicht ausgedient, sagen Experten. Und es gibt zahlreiche Versuche der Arbeitgeber, uns die Büros wieder schmackhaft zu machen für die Zeit nach Corona. Aber es harren auch Menschen aus an ihren angestammten Arbeitsplätzen, obwohl Homeoffice möglich wäre. Wie Thomas zum Beispiel. Der hält in seinem Büro bei einer großen Rundfunkanstalt eisern die Stellung als einziger.
Die Teeküche, die habe ich jetzt für mich. Und da brauche ich jetzt nicht mehr gucken, wer da wieder eine dreckige Kaffeetasse in die Spüle gestellt hat oder so. Im Zweifelsfall war ich es dann selber gewesen. Die Toilette habe ich für mich alleine. Morgens fällt mir der Gang zum Kleiderschrank bedeutend leichter, weil einfach, ich habe jetzt hier meine Schlabberhose an und ich habe wahrscheinlich denselben Arbeitslook an wie andere im Homeoffice, weil ich fühle mich hier auch nicht beobachtet.
Ja, da verschwimmen Büro und Zuhause ja auch irgendwie. Er hat ja quasi ein Privatbüro.
Sieht so aus und müsste seinem Arbeitgeber dankbar sein. Offenbar vereint er einige Vorteile vom Homeoffice mit denen eines echten Büros. Das Beste aus beiden Welten.
Was mir vielleicht manchmal doch ein bisschen fehlt, ist der direkte Weg zum Chef. Früher hast du eben gesehen, die Tür ist offen, kannst mal kurz den Kopf reinstecken und irgendwas ansprechen. Und wenn man im Büro gemeinsam sitzt, holt man sich noch öfter eine zweite Meinung ein. Jetzt müsste man erst über Teams jemand anrufen und sagen, Mensch, hast du mal eine Minute Zeit? Guck doch mal drüber. Und die Hemmschwelle ist eine höhere. Also, dass man noch eher so in seinem eigenen Saft schmort, als vielleicht früher der Fall war.
Alleine im Büro arbeiten, da kann ich mich ja noch dran erinnern, vor Corona hat man das öfter mal zwischen den Jahren gehabt. Und das war auch viel stressfreier, als wenn alles voll besetzt war. Ist das bei Thomas jetzt auch so?
Ja, also der sagt, er kann sich da viel besser konzentrieren, weil nicht ständig jemand vorbeikommt und er so auch mehr schafft. Das sagen übrigens auch Leute, die im Homeoffice arbeiten. Wobei mir aufgefallen ist, viele meiner Freunde, ja Männer, gehen weiter ins Büro, während sich meine Freundinnen, also Frauen, sich über die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice ja schon freuen. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass immer noch ja eigentlich mehr Frauen Kinder betreuen als Männer.
Ja, und Homeoffice und Kinder betreuen, das ist ja auch eine schwierige Balance. Da hat man ja eigentlich auch keine konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Wenn wir jetzt auf die Erfahrung aus fast 2 Jahren Pandemie schauen, bleibt es dann entweder bei Büro oder Homeoffice oder gibt es da vielleicht auch eine Tendenz zu so einem hybriden Modell, in dem man beides miteinander kombiniert?
Na, soll so eine Mischung werden, meinen die Fachleute. Im Homeoffice können wir so Dinge stumpf abarbeiten und für kreative Kooperation mit anderen gehen wir dann ins klassische Büro. Es gibt aber keine festen persönlichen Arbeitsplätze mehr, wo wir Diddelmäuse auf den oberen Monitorkanten positionieren. Vielmehr existieren verschiedene Arbeitsbereiche.
Es gibt also einen Ort, der ist besonders geeignet, um zu telefonieren, für sich selber und auch für andere. Dann gibt es Orte, wo man Meetings abhält, organisierte Meetings. Und dann gibt es natürlich auch einen Ort, an dem in der Tat eine Lounge-Sofa-Atmosphäre ist, wo man sich mal reinfallen lässt und mal hinfletzt und in einer besonders privaten und entspannten Atmosphäre entweder sich Gedanken macht zu einem Thema oder eben den Kontakt und den Austausch mit den anderen sucht.
Das sagt Reinhold Knodel vom Projektentwickler Pandion. Ganz wichtig sind wohl auch Orte des zufälligen Zusammentreffens, denn die besten Ideen entstehen, wenn die Kommunikation nicht gesteuert ist.
Also das Büro entwickelt sich weiter, diese Arbeitswaben scheinen von gestern zu sein. Mich erinnert das, was da beschrieben worden ist, an diese Coworking Spaces, die vor einigen Jahren aufgekommen sind. Ist das so die Richtung, in die sich das klassische Büro entwickelt?
Ja, so ungefähr. Von den Coworking-Space-Anbietern ist einer pleite gegangen in der Pandemie, weil sich keiner anstecken wollte in den schicken Büros. Aber die Idee wird jetzt von den Arbeitgebern aufgegriffen, die die auf eigene Büros übertragen. Und demnächst sollen wir wohl an Arbeitsplätze gelockt werden, die die Anmutung von 5-Sterne-Hotels verströmen könnten. Nochmal Reinhold Knodel vom Projektentwickler Pandion.
Wir bringen die Komponenten des Zuhause-Seins zusammen mit den Komponenten des Büros, weil gerade diese Aufenthaltsqualität, diese Atmosphäre, die wir dort schaffen, eine hohe Bedeutung hat für die Mitarbeiter und ins Büro holt.
Neue Büros werden jetzt auch gern mitten in der Stadt gebaut. Junge Eltern, die im langweiligen Speckgürtel wohnen, möchten ja nicht in öden Büros irgendwo anders im Speckgürtel ihr Arbeitsleben fristen. Der Bürojob soll stattdessen ein urbanes Abenteuer werden mit Streetfood und etwas Kultur, mit Supermarkt und gutem Nahverkehr, so wie wir eigentlich auch privat gern leben.
Ja, das klingt total fantastisch, aber ich frage mich da, wer finanziert das? Also Büros in der Innenstadt kosten natürlich auch viel Geld. Und warum machen die Chefs das? Also Homeoffice ist doch das, was für die Firma eigentlich am billigsten ist.
Kurzfristig schon, aber Mitarbeiter sollen zu einer gehätschelten Personengruppe aufsteigen, die motiviert werden will. Firmen müssen Anreize bieten, um spezialisierte Arbeitskräfte zu binden.
Naja, das hat einerseits mit Identifikation zu tun. Sie wissen, gute Mitarbeitende sind rar. Und wenn der Bezug zum Unternehmen fehlt, ist die Gefahr natürlich noch größer, dass jemand abwandert. Wenn ich mich im Büro wohlfühle, fühle ich mich ja auch mit dem Unternehmen verbunden und fühle mich ja auch in dem Unternehmen wohl.
Erklärt Mirjana Leutzel vom Büroplaner Congena.
Also es wird mehr in den Mitarbeiter investiert, indem man mehr in die Büros investiert. Ich frage mich jetzt gerade, ob man diese Mehrkosten vielleicht auch auffangen kann, indem man dann weniger Büros oder Arbeitsplätze zur Verfügung stellt, weil eben doch einige im Homeoffice sind und die stattet man dann dafür besser aus.
Ja, na, es gibt weniger Arbeitsplätze als Mitarbeiter, das stimmt. Und die sogenannte Sharing-Quote liegt bei vielen neuen Projekten so bei 70%. Aber moderne Büros sind keine Karnickelstelle mehr. Das heißt, die Quadratmeteranzahl pro Mitarbeiter steigt. Und das Homeoffice bringt für die Unternehmen auch nicht immer eine Ersparnis, glaubt Projektentwickler Reinhold Knodel.
Wir sehen ja, dass der Hauptbedarf an Homeoffice montags und freitags ist. Wenn jetzt also alle Mitarbeiter montags und freitags Homeoffice machen, dann hat der Arbeitgeber nichts gewonnen, weil von Dienstag bis Donnerstag braucht er gleich wohl alle Arbeitsplätze.
Wie gehen denn die Chefs mit dieser neuen Homeoffice-Situation um? Also bisher war es ja so üblich, dass der Mitarbeiter auch kontrolliert worden ist, eben über diese physische Nähe und dass man die Anwesenheit registriert hat. Wie läuft das jetzt im Homeoffice?
Na, Kontrolle ist ja auch ein Wort aus der Industrialisierung. Etwas mit einem genormten Vorbild vergleichen. Heute läuft das subtiler. Viele Büromannschaften haben ja morgens eine gemeinsame Sitzung, wo jeder seine Aufgaben beschreibt, über Teams zum Beispiel. Zudem sollen alle tagsüber ständig erreichbar sein. Auch wenn unerwartete Kontrollanrufe durch Chefs eher selten vorkommen, sagt meine Homeoffice-affine Freundin Chrissy.
Also ich habe mich da noch nie kontrolliert gefühlt. Also im Endeffekt kontrolliere ich mich da selber, weil ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt ständig 3 Stunden beim Einkaufen wäre und das nicht ankündige oder hier ständig irgendwelche Verabredungen hätte. Also das ist eher so von mir selber aus, dass ich das auch nicht wollen würde, dass ich da ständig ja bescheiße sozusagen.
Viele klagen aber über eine zu enge Taktung der Videocalls und auch die Pendelzeiten zum Job, die viele ja früher als Einstimmung auf den Arbeitstag hatten, werden im Homeoffice zur Arbeitszeit. Die Grenzen zwischen Job und Freizeit verschwimmen immer mehr, sagt Zukunftsforscher Peter Wippermann.
Eigenverantwortung ist immer anstrengender, als wenn man in bestimmten Rahmen sich verhalten kann oder dagegen opponieren kann. Das heißt, Individualisierung und Dezentralisierung bedeutet mehr Eigenverantwortung. Und das, was außerordentlich schwierig ist, was man jetzt ja schon auch statistisch nachweisen kann, ist, dass die Leute eigentlich, die zu Hause gearbeitet haben, mehr gearbeitet haben und dass sie vor allen Dingen die Pausen, die notwendig sind, nicht eingehalten haben.
Tja, auch nicht so schön. Matthias, letzte Frage. Wie hältst du es mit dem Büro? Bist du Homeoffice oder Bürogänger?
Naja, also ich bin schon meistens im Homeoffice. Bei uns wurde das Kinderzimmer zum Büro umfunktioniert. Wenn der Sohn mal in der Schule ist, kann man da am Schreibtisch arbeiten. Es gab auch so eine Versuche, das zu professionalisieren zu Hause. Also ich habe zum Beispiel so einen kleinen Laptop, mit dem ich früher eben gern mobil sein wollte, mal auf dem Sofa arbeiten, mal in der Küche. Allerdings ist er natürlich auf die Dauer viel zu klein und eigentlich müsste man da einen großen PC hinstellen und auch einen richtigen Stuhl und ein eigenes Zimmer. Aber das dauert halt immer und man hofft, ah ja, vielleicht ist ja die Pandemie bald vorbei, vielleicht brauche ich es ja doch nicht und schiebt das immer weiter hinaus. Und eigentlich hätte man wahrscheinlich schon vor 2 Jahren alles so richtig professionalisieren müssen zu Hause, das Arbeitsumfeld.
Es bleibt in Bewegung, das Homeoffice und das Büro sowieso. Und das nicht nur bei Matthias Finger. Wobei ich ja finde, dass die Entwicklung des Büros, das immer häuslicher wird, vielversprechender klingt. So als ob es dort irgendwann nicht nur wie zu Hause ist, sondern sogar noch besser als zu Hause.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ich bin so müde und gleichzeitig so aufgekratzt. Gib mir den Schlüssel zur Entspannung. Ich bin so müde und gleichzeitig so aufgekratzt. Gib mir den Schlüssel zur Entspannung. Ich bin so müde und gleichzeitig so aufgekratzt.
Robert!
Ist was nicht in Ordnung?
Guckst du mal nach der Heizung im Keller? Da stimmt was nicht. Gehst du mal gucken?
Sollen wir schon Kaffee trinken? Gibt es Kuchen dazu?
Ich hab Apfelkügelchen gebacken.
Soll ich Sahne aus dem Kühlschrank holen?
Dazu gibt's keine Sahne. Du bist jetzt schon zu dick.
Sind die Apfelkügelchen denn nicht zu trocken ohne Sahne?
Deine Hosen passen jetzt kaum.
Ich gehe jetzt spazieren. In 2 Stunden gibt es Abendbrot.
Der alte Pyjama aus Diolé. Der hat schon viel gesehen. Der alte Pyjama aus Diolé.
Wie zu Hause heißt diese Echtzeit, in der wir uns an fremden Orten eingerichtet haben. Und jetzt kehren wir das Prinzip mal um. Wir entnehmen etwas aus der häuslichen Sphäre und bringen es woanders hin. Das kann eine erstaunliche Wirkung haben, hat Ruth Rach festgestellt. Sie hat ihren Hausstaub in das Atelier von Paul Hazelton mitgenommen. Dort verwandelt er die Flusen in Kunst.
Mitbringsel sind so eine Sache.
So I have brought you something and I hope you approve of this.
Thank you. So this is dust from your home?
It is.
It is. Okay. So it looks quite hairy. So you have some animals or...
This feels really intimate. Yeah.
Derart intime Bemerkungen über meinen Hausstaub hätte sich nicht einmal meine Mutter erlaubt. Na schön, ich habe eine Katze, aber diese langen Haare da, die kommen wohl nicht von ihr. Und jetzt muss ich ihm auch noch beichten, wo der Staub herkommt.
So where is the dust from exactly? Where in your house?
Well, it's from the stairs.
Okay.
And from behind bookshelves.
Yes, yes, okay, okay.
And from under the radiators.
Mm.
Paul Hazelton mag Staub pur. Staub, der sich ungestört auf einer Oberfläche angesammelt hat und dann mit der Hand geerntet wird. Das Haar meiner Katze ist gerade noch okay, aber das Menschenhaar...
That could be okay. The finer hair could be okay. Yeah, yeah, but the darker hair, the kind of heavier hair would... I would take out from the dust.
I'm really sorry.
Oh, that's okay. Yeah.
I have to apologize.
Eben war ich noch stolz auf meine reichhaltige Beute. Jetzt schäme ich mich für meinen eigenen Staub.
Come on, Phil.
Sein Studio, eine winzige Kammer in einem viktorianischen Reihenhäuschen, hell, sauber und voller Schaukästen, in denen seine Werke ruhen. Seine Staubskulpturen, so fein, so zart, so federleicht, dass man den Atem anhält, aus Angst, sie fliegen einfach weg.
Diese Objekte habe ich für die Ausstellung Fundbüro 2071 gemacht, im Bahnhof London Bridge. Schau mal, das Handy, total durchsichtig. Das Innenleben, die elektronischen Elemente, alles aus Staub.
Mehr Exponate, Brille, Wecker, Aktenmappe. Alltagsobjekte in ihrer natürlichen Größe, aber grau und ausgehöhlt, wie Geister ihrer selbst.
Every surface craves dust for dust.
Jede Oberfläche lechzt nach Staub, denn Staub ist das Fleisch der Zeit, hat Josef Brodsky gesagt, der russische Dichter. Er meinte, Staub sei die eigentliche Haut des Objekts. Auch meine Werke sind wie eine Haut, hauchdünne Umrisse um ein Objekt, das bereits verschwunden ist und von dem nur noch diese Haut übrig bleibt. Es gibt ein altenglisches Wort, Dust ki wung. Der Begriff stammt aus dem Angelsächsischen und meint die kontemplative Beschäftigung mit Staub. Mit anderen Worten, die Vergänglichkeit aller Dinge zu akzeptieren. Das war ein fester Bestandteil des angelsächsischen Lebens. Inzwischen ist das Wort ausgestorben. Der Begriff Melancholie kommt der Sache wahrscheinlich am nächsten.
Dabei wirkt Paul Hazelton gar nicht trübsinnig. Ein hintergründig schmunzelnder Mann, Anfang 50, der eigentlich viel jünger wirkt, in praktischen Jeans und wattierter Weste.
So, I'll just get some of these out for you. Some curators have quite nervous about.
Manche Kuratoren werden ziemlich nervös, wenn sie mit meinen Sachen umgehen müssen. Völlig unnötig, finde ich. Denn meine Werke müssen sie ja nicht mal sauber halten. Für mich ist jede Staubschicht ein Zugewinn.
Sein Studio hat etwas von einem viktorianischen Kuriositätenkabinett. Knöchelchen, Püppchen, alte Bücher, ausgetrocknete Reptilien, Skelette, Stricknadeln und zahlreiche Tüten aus Zellophan. Seine Staubkollektion.
Ich bekomme jede Menge Staub zugeschickt, aus aller Welt. Ziemlich viel kommt aus Deutschland, komischerweise, aber auch aus Japan und sonst woher. Manche Staubsorten sind sehr dunkel. Der hier zum Beispiel, der stammt wahrscheinlich von der Rückseite eines Heizkörpers, ganz toll getoastet von der Hitze. Ich lege den Staub auf ein Stück Papier und ziehe ihn fein auseinander. Hier habe ich zwei Nadeln, damit stricke ich ihn zusammen, bis er wie eine hauchdünne Haut aussieht, die ich dann mit einem Fixativ besprühe und anschließend je nach Bedarf zuschneide und in Form bringe.
Oh, doch hoffentlich keine Staublunge. Nur eine Erkältung, versichert Paul. Er arbeite äußerst penibel. An seiner Methode könnte nicht einmal seine Mutter herumkritteln. Überhaupt hat sie recht viel mit seiner Staubarbeit zu tun.
Yeah, my mother was very house proud and.
Meine Mutter litt an einem Putzfimmel. Ich durfte nicht basteln, malen, nicht herumdreckeln, sondern höchstens feinsäuberlich mit dem Bleistift zeichnen. Meine Eltern waren auch noch nie bei mir im Studio. Allerdings schickt mir meine Mutter ab und zu den Inhalt aus dem Flusensieb der Waschmaschine. Das ist in ihren Augen der einzig saubere Staub.
Manchmal arbeitet Paul Hazelton auch mit Haar, mit Spinnweben, mit Glühbirnen, mit Objet trouvé. Und neuerdings zeichnet er sogar wieder mit Bleistift. So zart, so fein, dass man meint, auch das Gezeichnete würde davonschweben.
Die Poesie des Staubs. Und damit lassen wir alles Häusliche hinter uns und kommen zum Ende. Aber vorher empfehle ich Ihnen noch unseren Serienpodcast. Aktuell sind da gerade Menschen zu hören, die letzte Worte an längst Verstorbene richten. Das ist sehr intim, manchmal liebevoll, oft traurig und auf jeden Fall anregend und erzählt viel darüber, was der Tod mit den Lebenden macht. Hören Sie doch mal rein. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und bis zum nächsten Mal.